Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five-Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finestfive sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Hallo, hier ist Sebastian Rieck vom NDR Fernsehen, Hamburgs Journal. Ich bin St. Pauli-Reporter und in dieser Funktion netterweise von den Kollegen des Abendblatts zum Millern Talk Podcast eingeladen. Und Rupert hat mich überrumpelt, weil er sagt, dass ich immer etwas abseitige Fragen stelle in den Pressekonferenzen. Hat mir die Aufgabe gegeben, jetzt mit einer abseitigen Frage auf diesen Podcast zu eröffnen. Und dann habe ich überlegt, Mainz ist mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen für Alex Blättin. Aber das Einzige, was ich mit Mainz immer verbinde, ist natürlich Karneval, wie ich, der als in Köln studiert hat, sagen muss. Und die Frage wäre an Alex Blessin, wie er sich zum Karneval verhält, ob er sich gerne verkleidet. Und die Frage gebe ich auch gerne an euch weiter. Was ist eure beste Verkleidung gewesen?
Also dann erstmal einen schönen guten Morgen an alle Hörer. Und ich würde sagen, bei der Frage spiele ich direkt den pirluesken Pass auf Thomas, denn der ist schon ein bisschen verkleidet, wenn ich hier ihn im Video sehe. Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung, der uns hier im Inter Mailand Trainingsanzug gegenüber sitzt, digital.
Ja, das trifft dann sogar ganz gut meine beste Verkleidung. Und zwar, ich bin auch gar kein Karneval-Fan so, aber der Hintergrund beim Karneval ist ja, soweit ich weiß, dass man sich über Dinge lustig macht. Also man zieht dann Sachen an, über die man sich lustig macht. Und dann war ich mal auf irgendeiner Karnevalsparty mit einem AC Mailand Trikot.
Das finde ich in der Tat ziemlich gut. Da kann ich jetzt gar nicht mithalten. Also jenseits von irgendwelchen Kinderverkleidungen, die Klassiker bedienen, finde ich das aber eine ganz gute Idee. Ich könnte das ja mal aufgreifen. Thomas, du freust dich ja immer, dass ich in Hemden zu spielen komme, stets. Ich könnte es ja eigentlich zum Mainz-Spiel mal machen und nicht im Hemd kommen, sondern in einem sehr, sehr legeren Outfit. Bist du am Sonntag im Stadion, im Millerntor-Stadion?
Das ist der Plan, ja.
Ja, dann weiß ich, dass ich mich entsprechend Abendblatt untypisch verkleiden werde, um dir eine kleine Freude zu machen.
Ob du dich da wohlfühlst, ist die Frage. Also die Seriosität trieft dir da natürlich nicht mehr aus allen Poren.
Aber wir werden ein Beweisfoto auf jeden Fall anfertigen. So wie auch noch dein Beweisvideo fällig ist, dass du mittlerweile vollends überzeugt bist vom HSV. Aber über den HSV wollen wir ja gar nicht reden, sondern.
Aber Rupert, dir ist klar, dass wenn St. Pauli gewinnt, in der abergläubischen Fußballbranche musst du dann immer wie Schlumpf zum Spiel kommen.
Da kenne ich nichts. So, das kriegen wir hin. Dann möchte ich aber auch, dass du darauf eingehst, ne, in irgendeinem Artikel, weswegen sie tatsächlich gewonnen haben.
Und die gute alte Bulche Rosenfeld 9.10 Uhr Pressekonferenz wieder aufleben zu lassen.
Ja, ich fand die eigentlich ganz gut. Ich finde die besser als die 15.30 Uhr Pressekonferenz jetzt, die uns so ein bisschen zeitlich immer in die Bedrängnis bringen. Aber es gibt ja auch Spätaufsteher. Wenn St. Pauli jetzt gewinnt, liegt es womöglich an meinem Outfit. Aber sie haben ja auch schon vergangenes Wochenende in Freiburg gewonnen. Beim Spiel, zu dem ich klassisch gekleidet gekommen bin. Mal ganz simpel eingestiegen. Warum haben sie denn jetzt gewonnen? Sind sie Bundesliga-reif? Sebastian, du bist der Ältere. Daher überlasse ich dir den Vortritt.
Ich glaube, am Ende können wir es billig halten und sagen, weil sie drei Tore geschossen haben und Nico Vardy einen Elfmeter gehalten hat. Ne?
Da sehen wir, auf welchem Niveau der Podcast jetzt heute ankommt.
Absolut, absolut. Ja, es ist natürlich statistisch gesehen was das schlechteste Spiel, was die gemacht haben, ne, wenn man sich die ganzen Daten anguckt. Also, ich meine, die hatten, glaube ich, keine 30% Ballbesitz, irgendwie 27% Ballbesitz, hatten viel weniger Torschüsse. Gelaufen sind sie mehr, wie fast immer, aber 18 zu 7 Fouls aus St. Pauli-Sicht, also alles Daten, die total untypisch sind eigentlich für den Fußball, den St. Pauli spielt. Aber am Ende war das ja das Mittel zum Sieg. Ne? Die haben hinten sehr stabil gestanden, sehr tief gestanden und haben vorne aus den Chancen, die sie hatten, endlich mal die Tore erzielt auch. Ne?
Ja, es ist in der Tat so, dass es ein bisschen einen Paradigmenwechsel gab im Vergleich zu den ersten Spielen. Gar nicht, glaube ich, fest vorgesehen, sondern einfach aufgrund der Gegebenheiten. Die ersten drei Spiele haben die Gegner ihnen jeweils den Ball überlassen. Dann konnte man eben nicht diesen ganz typischen Alex Blessin-Fußball spielen, der sich jetzt doch gegen Leipzig schon stark gezeigt hat und gegen Freiburg nochmal in einer extremeren Ausprägung. Ich glaube, so extrem, dass er selber ja nach dem Spiel gesagt hat, dass sie schon wieder ein wenig anpassen in die andere Richtung wollen, dass sie mal mit den Höhen variieren wollen, in denen verteidigt wird, dass ein wenig mehr mit dem Ball geschehen kann. Aber noch genauer kann uns das wahrscheinlich Thomas sagen. Du bist ja heute als Taktikexperte hier eingeladen, ne?
Weiß ich nicht. Das war eigentlich nicht die Abmachung. Nee, Spaß. Ja, ich würde schon sagen, da hast du auch was Wichtiges angesprochen. Also am Ende des Tages war es ja natürlich so, dass sie in diese Rolle gezwungen wurden von Gegnern. Also Union fällt mir da ein oder eben Heidenheim. Also das ist ja eben nicht der Fußball, den sich Blessin vorstellt. Und dann würde ich schon sagen, die waren da eigentlich deutlich näher dran als jetzt irgendwie zur Saisonauftakt jetzt im letzten Spiel. Und das ist, glaube ich, schon das, was man jetzt häufiger sehen wird, auch statistisch sogar. Zumindest was
Also,
die Ballbesitzquote angeht und solche Geschichten.
ja, gegen Mainz vielleicht nicht mehr ganz in der Ausprägung, aber bevor wir zu Mainz kommen, lass uns ruhig mal ein bisschen da bleiben und da ansetzen. So der Sieg sicherlich als Befreiungsschlag jetzt gegen Freiburg. Es gab ja eine riesige Systemdiskussion, die es innerhalb der Mannschaft gar nicht, glaube ich, so gegeben hat. Mit dem 3-4-3, 3-5-2. Jetzt sind sie umgestiegen auf ein 3-4-3 mit Afolayan und Saad in der Startelf wieder, aber gar nicht in der fußballerischen Ausprägung, wie das unter Fabian Hürzeler noch der Fall war. Aber aus eurer Meinung, das System sollte, glaube ich, jetzt so bleiben. Oder sagen wir, die Formation sollte so bleiben und die Startelf sollte so bleiben. Ich glaube, Ilias Saad und Uladapo Afolayan haben das jetzt deutlich nachgewiesen, dass man mit ihnen von Beginn an dann doch die beste Qualität der Mannschaft auf den Platz bringt.
Denke schon. Also ich weiß auch gar nicht so sehr, ob es eine Systemdiskussion ist, sondern vielleicht auch eher eine Qualitätsdiskussion. Und zwar, weil in dem anderen System einfach die zwei qualitativ besten Offensivspieler halt draußen bleiben mussten. Und das muss man Alexander Blessin zumindest mal auch irgendwo anrechnen. Also ich habe in Hamburg auch schon Trainer erlebt, die waren weniger flexibel und hätten dann jetzt auf gewissen Mustern und ja, Systemen eben beharrt. Und ja, er hat es halt dann
Weißt
irgendwie.
du übrigens nicht, von welchem Trainer du gerade sprichst?
Ja, es gab viele Trainer mittlerweile hier in Hamburg. Ist ja auch egal. Nee, aber das ist natürlich auch irgendwo ein Prozess, vielleicht auch eines Trainers, der zum ersten Mal in der ersten Liga eine Mannschaft coacht und ja, sich dann auch dorthin bewegt auch und vielleicht dann auch ein bisschen Lehren draus zieht, ja, was dann einfach funktioniert und was nicht so funktioniert. Man hat ja einfach deutlich gesehen, dass es so einfach besser funktioniert und dass diese beiden Spieler Qualitäten mitbringen, die du halt einfach ganz individuell, auf die du nicht verzichten kannst. Also ein schlauer Kollege hat tatsächlich, finde ich, eine ganz gute Anekdote oder eine Analogie da irgendwie mal in irgendeinem Presseraum zur Verfügung gestellt und der meinte auch so, ja, wenn du, keine Ahnung, eine Schülermannschaft mit 7 Jungs zusammenstellst, so, dann nimmst du ja auch die 7 Besten und probierst daraus irgendwas zu stricken. Jetzt ist das nicht 1:1 auf den Profifußball anwendbar, aber vom Grundgedanken halt doch ein bisschen. Und von dem her glaube ich nicht, dass er jetzt da wieder in der Rolle rückwärts macht, sondern der wird jetzt erstmal dabei bleiben und das auch völlig zu Recht, glaube ich.
Ja, da bin ich auch bei Thomas. Also ich würde sagen, man darf nicht den Fehler machen, nur weil das jetzt eine Aufstellung ist, die möglicherweise genauso letzte Saison unter Hürzeler auf dem Platz gestanden hat, zu sagen, das wäre jetzt Hürzeler-Fußball. Also das sind halt, wie Thomas sagt, sind halt die besten Spieler. Und trotzdem, wenn man sich da die ganzen Statistiken anguckt, guckt, wie tief St. Pauli gestanden hat, wie wenig Ball, all solche Sachen, das ist ja nichts, was wir letzte Saison so in der zweiten Liga gesehen hätten.
Nein, liebe Grüße an der Stelle übrigens auch an den schlauen Kollegen Sebastian Wolf vom Kicker, der die schöne Analogie gebracht hat.
Ja, Credits sollten ausgeteilt werden, ja.
Du hast die Statistiken gerade angesprochen, Sebastian. Also man kann jetzt ganz platt drauf schauen, dass sie jetzt 2x0 gespielt haben, sich die Gegentorstatistiken angucken. Ganz gute Aussagekraft haben ja immer die Expected Goals, also die zu erwartenden Toren angesichts der Qualität der abgegebenen Torschussversuche. Und da ist Sebastian ist auch gut da in der Defensive, aber St. Pauli ist ja, bei den Expected Goals, den kassierten Expected Goals, sehr, sehr weit vorne dabei, tatsächlich im oberen Drittel der Bundesliga. Und das ist ja auch ein Merkmal von vielen Aufsteigern. Ist das aus eurer Sicht das Kernmerkmal, das St. Pauli vergangene Saison ja schon stark gemacht hat, die Defensive, was es aber auch dieses Jahr braucht, um einen Klassenerhalt zu schaffen?
Ja, ganz klar. Also am Ende, ich will jetzt nicht das mühsam-mäßig das Eichhörnchen rausholen, ne? Aber am Ende werden das wenige Punkte entscheiden, ob man auf dem 15. oder auf dem 16. oder 17. Platz steht. Und das kann auf ein Spiel hinauslaufen und auf wenige Geschichten. Und je weniger Gegentore man fängt, je effektiver man da ist, je mehr ein Torwart vielleicht auch mal unhaltbarer hält. Ich glaube, das war jetzt von 8 Elfmetern der dritte, den Nico Vasil gehalten hat. Das sind schon alles Zahlen, bei denen du sagst, das kann am Ende vielleicht entscheidend sein.
Thomas, du bist der Nordexperte oder bist der Nordkorrespondent für die Süddeutsche, hast dementsprechend auch andere Clubs gesehen, hast Holstein Kiel gesehen, hast Werder gesehen, VfL Wolfsburg. Wenn du das so ein bisschen vergleichst, gerade Kiel hat ja doch extreme Probleme. Inwiefern macht St. Pauli da schon etwas besser?
Das ist natürlich auch zu dem Zeitpunkt der Saison schwer einzuschätzen oder irgendwie zu generalisieren. Aber ich glaube, was halt, und das berührt auch ein bisschen den Punkt, den wir gerade besprochen haben, ich glaube tatsächlich, dass im St. Pauli-Kader noch etwas mehr individuelle Qualität steckt. Nicht unbedingt in der Breite, sondern eben in 2, 3, 4 Spielern, die du dann einfach auch in dieser Liga brauchst, um irgendwie, ja, dann auch mal so ein Spiel auf deine Seite zu ziehen. Also ich denke da an Smith mit Abstrichen, ein bisschen an Jackson Irvine und eben die zwei jungen Herrschaften da vorne. Ein Beispiel, das mir immer wieder einfällt, ist so wie mit dem VfL Bochum und Kevin Stöger in der vergangenen Saison. Und der hat, ich weiß nicht, habt ihr jetzt die Statistik nicht gecheckt, aber der hat offenbar europaweit die meisten Chancen in die Wege geleitet, noch vor Bruno Fernandes irgendwie von Manchester United. Und also es ist kaum darstellbar, dass die ohne den in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft hätten. Von dem her glaube ich, dass St. Pauli da ein anderes Reservoir noch hat als Holstein Kiel. Da fiele mir eigentlich nur Maschino ein, der Offensivmann, der vielleicht auch irgendwie so eine Rolle einnehmen kann. Und das ist halt ein entscheidender Faktor, glaube ich, den du einfach ganz banal ausnutzen musst. Und Alexander Blessin hat sich ja jetzt zunehmend bereit dazu gezeigt, das auch in der Offensive zu tun.
Da sprichst du eigentlich einen ganz guten Punkt schon an mit der Kaderqualität. Das, was ja auffällig ist, ist, dass von den Neuzugängen noch keiner so wirklich eine Rolle spielt. Also Robert Wagner stand zu Beginn in der Startelf. Das war, sag mal, okay, ordentlich, solide, aber auch nichts Herausragendes. Jetzt die Punktgewinne haben sie ohne Neuzugänge erzielt. Also vor allem jetzt dein Sieg in Freiburg, da war nicht ein einziger Neuzugang aktiv dran beteiligt. Also nicht mal irgendwie, also Scott Banks, wenn man ihn so als Neuzugang sehen will, weil er fest verpflichtet wurde, ist noch am Schluss reingekommen, aber ist ja kein klassischer Neuzugang. Ich würde mal ein bisschen die These ausstellen, vielleicht sogar ist dass der Kader unterschätzt ist, weil es eben ein Zweitligakader ist, der aber doch enorm von der Kontinuität profitiert.
Das wäre, glaube ich, die Sichtweise, die man im Club hat. Und gerade der Sportchef Bornemann würde das wahrscheinlich sehr vehement vertreten, beziehungsweise er hat es ja heute in einem Artikel bei euch im Blatt auch getan. Glaube ich, kann man ja schon so ableiten daraus. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant. Also wenn man sich das nochmal irgendwie vergegenwärtigt und irgendwie dann auch ja ein bisschen in die Konkurrenz in den Blick nimmt. Also in der vergangenen Saison hätte ja wahrscheinlich auch jeder gesagt, der HSV hat den individuell besseren und objektiv natürlich auch teureren Kader. St. Pauli hat jetzt zusätzlich noch Hartl verloren. Das sagt ja wahrscheinlich schon auch etwas über die Qualität aus, mit der man jetzt hier in der ersten Liga mitspielt. Sagt aber eben auch etwas darüber aus, ja, worauf eben der Fokus bei St. Pauli gelegt wird, ne? Also wie ich gerade schon angedeutet habe, Bornemann betont es ja immer wieder, so diesen Einheitsgedanken und dass die Gruppe stärker ist als die Summe ihrer Teile. Und ja, das muss halt irgendwie der Kerngedanke natürlich dann auch sein, wenn du mit dem Kader in der ersten Liga antrittst. Andererseits kann man natürlich immer die Frage stellen, also Fußball und gerade der Transfermarkt ist ja auch immer so ein Abwägen von Risiken und Risikobereitschaft. Also welche Summe bin ich bereit zu investieren und was erhoffe ich mir daraus für einen Qualitätszugewinn? Und da muss man natürlich schon sagen, hat St. Pauli so quasi den maximal konservativen Ansatz gewählt, was ja bei einem linken rebellischen Club auch eine Nachricht für sich wäre. Aber das ist halt natürlich immer die Frage, ne? Wie weit bist du bereit, da vielleicht auch was zu antizipieren und vielleicht auch eine Fantasie zu entwickeln bei irgendwelchen Zugängen?
Ja, und ins finanzielle Risiko zu gehen, ne? Das ist ja auch immer noch der Punkt. Und das ist ja das, was Bornemann dann auch immer sagt, dass es ihm ganz wichtig ist, dass ein Gehaltsgefüge stimmt und dass ein Gehaltsgefüge nicht gesprengt wird. Und wenn du jetzt da irgendwie, ich will nicht sagen den Überspieler, weil der Überspieler wird wahrscheinlich nicht zum FC St. Pauli wechseln, aber für die Verhältnisse einen holst und den deutlich besser bezahlst als alle anderen, dann ist natürlich immer die Gefahr in einem Kader, bei dem ja alle Spieler immer wieder betonen, wie homogen der ist, wie gut das zwischenmenschlich läuft, dass du da irgendwie ein Ungleichgewicht reinbringst. Und ich glaube, wenn du jetzt Leute holst, für die Neuzugänge, die da sind, die im Gehaltsgefüge auch irgendwo in das reinpassen, was da ist, dann holst du halt in der Regel auch eine ähnliche Qualität von denen, was da ist. Und dann ist es halt vielleicht auch mal der Vorteil, dass du einen Kader hast, der eingespielt ist, wo Abläufe klar sind, wo vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungen, Vertrauen schon irgendwie über Jahre besser aufgebaut ist, dass dann natürlich der den Vorteil hat, der schon länger dabei ist und das Haus mitgebaut hat sozusagen, wenn das jetzt eingezogen wird.
Ich finde, da sprichst du aber einen wichtigen Punkt an, was das Finanzielle betrifft. Es gab ja schon durchaus Kritik aus der Fanszene oder aus Teilen der Fanszene der Frage, warum nehmen wir jetzt nicht mal Geld in die Hand? Also St. Pauli hat von allen Bundesligisten die zweitwenigsten Ausgaben gehabt in diesem Transfersommer. Ich glaube, der VfL Bochum hat gar nichts investiert. Die haben nur ablösefreie Spieler und Leihgaben dazu geholt. Aber selbst Holstein Kiel hat wesentlich mehr Geld in die Hand genommen als St. Pauli. Weil St. Pauli kam ja doch durchaus auch ein bisschen Geld rein, so Erik da Silva Moreira, so um die 1,5 Millionen plus X dann später noch. Fabian Hürzeler bekanntermaßen hat deutlich mehr nochmal eingebracht. Also es war schon Geld vorhanden. Jetzt gibt's natürlich. Ja,
plus die Fernsehgelder, die kommen, ne?
Genau, plus die Fernsehgelder. So, jetzt natürlich mit dem Aufstieg erhöhen sich auch die Kosten in einigen Bereichen. Es werden Prämien fällig. Es wird mit Sicherheit Verträge geben, die auch angepasst sind an die Bundesliga, dass da höhere Gehälter bezahlt werden. Man muss diverse Verbindlichkeiten abbauen. Es gab bekanntermaßen ja auch den Verlust im vergangenen Geschäftsjahr. Trotzdem müsste eigentlich in der Theorie auf dem Blatt Papier so noch ein bisschen was Geld übrig bleiben. Du hast aber einen guten Punkt angesprochen mit dem Gehaltsgefüge. Wenn man sich jetzt, selbst wenn man sich einen Neuzugang für 3 Millionen geholt hätte, der hätte ja auch ein gewisses Gehalt gekostet, was dann zusätzlich wieder draufkommen würde auf die Kostenliste. Und dann eben auch entsprechend das Teamgefüge ein bisschen ins Wanken bringen könnte. Und das war ja auch das Problem bei Marcel Hartl, den man ja sicherlich sportlich gern behalten hätte, gerade aufgrund seiner Offensivleistung. Wenngleich man gerade so in Richtung Rückrunde und Endphase im Verein ja auch Spiel zu hören war, nicht mehr ganz so zufrieden war mit seinem Defensivverhalten, dass er nicht mehr zurückgelaufen ist, dass es da doch irgendwie ein paar Prozentpunkte gefehlt haben sollen. Aber der wäre vor allem richtig teuer geworden. Also was er in St. Louis verdient, das liegt ja weit über dem, was er bei St. Pauli hätte kriegen können. Und selbst wenn sie es ihm bezahlt hätten, das hätte das Gehaltsgefüge natürlich massiv durcheinander gebracht.
Ja, genau. Denke ich auch.
Ich finde, das ist schon ein legitimer Punkt. Aber du hast ja gerade schon angedeutet, dass ich parallel immer irgendwie mit sämtlichen Clubs im Norden beschäftigt bin. Und ich finde das immer, ehrlich gesagt, immer ganz lustig. Also mittlerweile ziehen sich eigentlich alle immer drauf zurück, dass sie nicht die Möglichkeiten hatten, um etwas mutiger auf dem Markt zu operieren. Egal, ob das jetzt der HSV ist oder der VfL Wolfsburg. Und dann wird auch jede Fehlentscheidung unter dem Narrativ verpackt irgendwie so, ja, das ging halt nicht besser oder die anderen haben halt mehr gezahlt, was dann oft nachweislich nicht stimmt. Also ich denke nur irgendwie daran, wie sie sich jetzt in Wolfsburg mitunter schön reden, dass Omar Momusch nicht mehr bei ihnen spielt. also der einfach sensationell in die Saison gestartet ist. Gleichzeitig ist man dann bereit, ähnliche Summen an Gehalt für andere Spieler zu bezahlen. Also das ist auch so etwas, was, finde ich, auch so in Deutschland so ein bisschen auf so nahrhaften Boden stößt, irgendwie so dieses Schaffe, Häuslebauer und dass es immer so einen legitimen Anschein erweckt.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn man dann sagt, ja okay, wir wollen hier irgendwie vernünftig mit unserem Geld umgehen und haushalten. Wie gesagt, deswegen auch gerade mein Punkt mit der Risikobereitschaft. Es ist natürlich, also mir fehlt wirklich die Fantasie, jetzt komplett dem Narrativ zu folgen von Bornemann, dass da einfach gar keine Möglichkeit auf dem Markt bestanden hätte, mit Hürzeler Millionen noch vielleicht ein, zwei Spieler zu holen, die dir das Gehaltsgefüge nicht komplett auseinandersprengen. Also das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, die man trifft oder eben nicht trifft. Aber dass das dann immer so ist, dass es wird ja dann oft so verkauft, ich meine jetzt hier auch gar nicht explizit den FC St. Pauli, so, wir hatten halt einfach auch, also der Markt war quasi leergespült und wir hatten hier gar nicht die Möglichkeit, innerhalb unseres finanziellen Rahmens etwas in die Wege zu leiten. Also das ist dann doch immer sehr vereinfacht, glaube ich, und nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprechend.
Ja, und dieses Mal kam ja dazu, dass sie so ein bisschen argumentiert haben, dass so dieses, ich sag mal, die Brotkrumen, die vom Tisch fallen, wenn die Großen essen, dass das nicht passiert ist, ne, dass so dieser Domino-Effekt durch die Transfers, die oben passieren, Spieler rausfallen, die dann erst möglich werden für kleinere Vereine. Das ist ja auch so eine Argumentation. Aber was ich mich gefragt habe, ist, Thomas, glaubst du, dass es so eine Geschichte ist, dass du auch ein bisschen nicht ins Risiko gehst, um dich selbst zu schützen und keine Fehler zu machen, weil wenn du drei Spieler günstig einkaufst und zwei davon nichts werden und du einen groß rausbringst, dann tust du es immer als Erfolg verkauft, als gute Transferpolitik. Wenn du aber jetzt Geld in die Hand nimmst und einer schlägt nicht so ein, wie du es gedacht hast, dann ist er ganz schnell der Fehlankauf. Glaubst du, dass das eine Gefahr ist, so unter Sportchefs?
Also generell, wenn ich jetzt so in die Liga schaue, ist das schon immer so ein bisschen so der Kerngedanke, dass man sich dann darauf zurückziehen kann. Wir haben halt innerhalb unseres regulären Budgets operiert und wenn dann auch eine schlechte Tabellenplatzierung dabei rumkommt, kann man das immer irgendwo damit erklären. Und das ist, wie gesagt, oft entspricht es aber auch einfach nicht der Wahrheit. das merkt man tatsächlich bei sehr vielen Clubs. Und wie gesagt, der FC St. Pauli hat Geld eingenommen und es gibt durchaus Spieler, die man im finanziellen Ablöserahmen von 5 bis 6 Millionen oder was auch immer man vielleicht dann doch bereit ist auszugeben, die man da holen kann und die eben nicht das Gefüge komplett auseinandersprengen. Also da muss man natürlich auch eine gewisse Fantasie haben. Sind es jetzt auch nicht unbedingt Spieler, die man sofort auf dem Zettel hat, aber die Spieler gibt es und ja, da muss man halt eben gucken, ob man bereit ist, ja, da vielleicht ein bisschen mehr Risiko zu wagen. Und das ist, man geht das Risiko ja nicht einfach nur zum Spaß ein, sondern es geht ja auch darum, dann die sportlichen Aussichten und die Perspektive in der Liga zu bleiben, zu erhöhen. So, und es ist halt eine Abwägung, die man treffen muss. Und wie gesagt, St. Pauli hat da den maximal konservativen Ansatz gewählt. Das kann gut gehen. Am Ende des Tages werden wir halt uns in einem Jahr unterhalten, ob es gut gegangen ist.
Also ich muss sagen, das fände ich einen maximal billigen Ansatz von einem Sportchef, wenn er zurückhaltend einkauft aus Angst vor Fehlern. Also ist sicherlich ein legitimes Narrativ, was man erschaffen kann, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich glaube, von 18 Bundesliga-Sportchefs sind 18 auch so überzeugt von sich selbst, sonst wären sie auch gar nicht dahin gekommen, wo sie sind, dass sie glauben, sie können schon vernünftige Qualität einkaufen, dass sie auch überzeugt von ihren Transfers sind.
Ja, das wollte ich Bornemann jetzt auch nicht unterstellen.
Nee, ich weiß. Nein, das habe ich auch von euch beiden nicht so wahrgenommen, aber die Frage stand ja im Raum. Deswegen, also das ist jetzt meine Sicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich so ängstlich an die Geschichte rangeht. Aber
ja, ein Punkt dazu vielleicht noch, ja. Also man sollte vielleicht nicht unterschätzen, dass das ganze Fußballgeschäft auch einfach so eine Narrativgeschichte ist. Und welche Geschichte erzähle ich und wie erhöhe ich auch meine eigenen Aussichten, im Job zu bleiben? Also das ist ja auch alles mit medialem Druck und mit Erzählungen verbunden und dass das also neben der inhaltlichen Entscheidung dann irgendwie eine Rolle spielt bei Sportchefs. Also ich bin jetzt auch nicht uralt, tatsächlich auch eher jung noch im Vergleich zu anderen Kollegen sein. Aber so gut kenne ich das Geschäft dann schon, dass man das dann irgendwie, weiß ich nicht. Also am Ende des Tages wird da einfach viel Politik betrieben und da ist kein Verein davon ausgenommen.
Ja, da sind wir auch komplett unschuldig als Medien, dass sowas erschaffen wird. Aber ich meine, das gehört ja auch dazu. Es ist ja letzten Endes auch ein bisschen Unterhaltungsbranche, Sport, Profisport, Fußball, Bundesliga. Und da gehört es ja auch dazu, den Leuten ein bisschen Stoff zu geben, über den man diskutiert, so wie wir hier gerade diskutieren, solange das irgendwie alles vernünftig anhand von Fakten auch aufgezogen ist. Wie schätzt ihr denn den Transfersommer generell ein, um da ein bisschen konkreter zu werden? Also abgesehen von Alexander Blessin als Top-Transfer, zu dem wir dann später noch kommen, wie seht ihr jetzt die Neuzugänge? Also Robert Wagner hatten wir schon, der ausgeliehen ist vom SC Freiburg. Morgan Gilabogi, den ich jetzt mal sagen würde, qualitativ der stärkste Neuzugang ist, der auch ausgeliehen wurde. Ben Voll als Ersatztorwart. Dann haben wir Scott Banks, der festgekauft wurde, und Finn Stevens, der ja auch für den sogar das meiste Geld geflossen ist in diesem Sommer, so um die 600.000 Euro. Habe ich irgendwen vergessen?
Glaube nicht. Nee.
Wie seht ihr die Jungs?
Habe ich ja eigentlich schon angedeutet, dass ich jetzt in keinem von denen die Verstärkung sehe, die dann eben auf dem Level sich einfügt, der 3-4 Spieler, die ich schon genannt habe, die dann tatsächlich in so einer Liga dann auch in gewissen Spielen den Unterschied machen können.
Sebastian, gleicher Meinung?
Ja, bin ich ähnlich. Also im ersten Spiel, so ab nach einer Viertelstunde, Morgan Gilabogi einen sehr guten Job gemacht hat, was das Behaupten von Wellen, das schnelle Weiterleiten und so anging. Aber so richtig zum Erfolg hat das ja auch nicht geführt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es da doch dann alles relativ eng beisammen ist qualitativ. Und bei Finn Stevens ist es ja so, das war ja auch eine Aussage zu Saisonbeginn, als es dann noch irgendwie auf den Außenpositionen die verletzten Situationen gab und eigentlich das ja für ihn die Möglichkeit gewesen wäre, da vielleicht Spielanteile zu kriegen, die er in der Vorbereitung auch gekriegt hat. Und dann rückt Reuter auf die andere Seite rüber, Lars Ritzka kommt rein. Das war ja auch eine klare Aussage, dass er noch eine Ecke davon weg ist, da spielen zu können, ne?
Ja, was man, glaube ich, halt schon sagen muss, ist, wir haben ja gerade auch Marcel Hartl diskutiert, und dass der dann in dem Gehaltsrahmen nicht zu halten war, ist dann einfach so. Nichtsdestotrotz muss es natürlich für jeden Aufsteiger generell das Ziel sein, mindestens dieselbe individuelle Qualität nach einem Aufstieg zu bewahren, wie man aufgestiegen ist. da kann man ja, glaube ich, schon relativ objektiv mal sagen, das ist jetzt Stand heute nicht unbedingt erfolgt, weil du halt einfach den womöglich besten, auffälligsten Spieler verloren hast und ihn nicht entsprechend ersetzt hast. Und wie gesagt, ob es dann im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eine Option gab auf dem Markt, für die man, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen Geld hinlegen hätte können, da bin ich jetzt in den Details natürlich auch überfragt, ne? Aber nichtsdestotrotz muss man generell sagen, das muss generell das Ziel eines Aufsteigers sein. Und das ist zumindest ist nicht erfolgt. Und ja, wie gesagt, dann würde Bornemann argumentieren, so man muss das eben über andere Aspekte auffangen. Legitim. Ja, muss halt dann gelingen.
Ja, ist natürlich schwieriger, ne? Diese St. Pauli-Philosophie, wir fangen das im Kollektiv auf. Das dann aber eine Liga höher, ist natürlich ein enges Ding.
Ja, also Morgan Gilavogui, den wir gerade thematisiert hatten, bin ich bei dir, Sebastian. Ich fand ihn auch eigentlich relativ auffällig, auch im Pokalspiel in Halle schon und gegen Heidenheim. Also er hat sich in die Position gebracht, Chancen zu bekommen. Er hat sich teilweise auch Chancen herausgespielt. Es ist jetzt noch nicht im Torerfolg geendet, dann in den darauffolgenden Spielen hat er sich auch gar nicht mehr so gut in die Position gebracht, dann auch noch verletzt zu einem Überfluss. Trotzdem fand ich ihn bislang relativ positiv. Jetzt ist Johannes Eggestein noch torlos. Johannes Eggestein, zu dem ich dazu sagen muss, ich finde ihn sehr, sehr gut im Anlaufverhalten, ist ein unfassbar intelligenter Spieler, der durch kluge Laufwege auch viele Möglichkeiten eröffnet. Abgesehen davon, abseits vom Platz an, unfassbar intelligenter Spieler. Also immer, wenn ich mit ihm in der Mixzone rede, würde ich am liebsten ihn 6 Stunden weiterreden lassen, weil es wirklich so fundiert und so gut ist, was er sagt. Das ist eine wahnsinnig angenehme Abwechslung im Vergleich zu dem, was man gar nicht unbedingt bei St. Pauli, aber sonst bei einigen Leuten da in der Mixzone rauskriegt. Aber, um zurückzukommen zum Ausgangspunkt, Morgan Gilavogui ist jetzt wieder im Mannschaftstraining dabei, dürfte gegen Mainz eine Option sein von Beginn an. Würdet ihr ihn bringen oder würdet ihr mit Jojo vorne weiterspielen oder vielleicht sogar wieder das System ändern auf ein 3-5-2 und beide vorne spielen lassen?
Du hast gerade 3-0 auswärts bei einem guten Bundesliga-Team gewonnen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er da wechseln würde.
Ja, gehe ich mit. Vielleicht noch ein Wort zu Eggestein. Also den kenne ich auch noch aus seiner Bremer Zeit und weiß auch, wie die Verantwortlichen ihn damals eingeschätzt haben. Der war ja ein sehr, sehr auffälliger Jugendspieler, hat aber tatsächlich, und das merkt man, finde ich, in der ersten Liga auch, er ist jetzt nicht unbedingt physisch derjenige, der in diesem doch immer physischeren Fußball, ganz banal gesagt, in der ersten Liga den Unterschied machen kann. Das merkt man, finde ich, schon, dass er das durch andere Dinge auszugleichen weiß, das muss er halt erst noch über Strecke zeigen, ne? Also am Ende des Tages, hat man sich in Bremen zumindest dazu entschieden, so, hey, da ist er uns einfach zu schwach und gehen wir einen anderen Weg, obwohl er ein sehr gehypter und sehr in der Werder-Familie, in der sogenannten, integrierter Spieler war.
War der klassische, ja?
Habe ich das zu dir auf der Tribüne mal gesagt? Dafür, dass Eggestein ziemlich wenig Körper hat, setzt er den aber ganz gut ein.
Ja, also das hast du mir gesagt.
Ich finde, dass er tatsächlich, also ich stimme dir zu, Thomas, trotzdem finde ich dafür, dass der wirklich eher klein und schmal wirkt, vor allem wenn man ihm so gegenübersteht, dass er doch doch relativ bissig ist dabei. Also er ist zumindest bemüht, diesen Nachteil auszugleichen.
Ja, muss er sein, ja. Zwangsläufig.
Er hat auf jeden Fall breite Schultern, wenn man vor ihm steht, aber witzig finde ich, glaube seine offizielle Größe ist irgendwie mit 1,80 oder sogar 1,83 angegeben. Wenn man ihn aus der Ferne beobachtet, denke ich immer, der kann ja nicht größer als 1,75 sein. Aber wie du meinst, Sebastian, er weiß das durchaus auszugleichen.
Also der klassische Torjäger ist 1,82, das würde mich wundern, wenn der größer ist als ich.
andere Startelf-Thematik, die man noch diskutieren kann, ich glaube, auf ansonsten fast allen Positionen ist das klar und ist gesetzt. Die Doppel-6, so, da hat die Rolle jetzt zuletzt neben Jackson Irvine auch Carlo Bucalfa eingenommen, der das auch gut gemacht hat. Jetzt gegen Freiburg ist er ausgewechselt worden, weil er muskuläre Probleme hatte. War auf jeden Fall einer der Gewinner des Trainerwechsels. Würdet ihr ihm weiter den Vorzug geben oder wie seht ihr ihn auch im Vergleich vielleicht zu einem Robert Wagner, zu einem Conor Metcalf?
Da habe ich jetzt gar nicht die ganz große Meinung dazu, muss ich sagen. Also da fehlen mir ehrlich gesagt noch fundierte Eindrücke. Vielleicht noch ein entlastender Satz zu Jojo Eggestein. Also Werder Bremen hat zum Beispiel auch aus gleichen Gründen Dennis Undaff weggeschickt. Und vielleicht ist es dann auch nicht immer der heilige Gral, der dort irgendwie, ja.
Also was du eigentlich sagen willst, bei der WM 2006 stürmen wir mit Jojo Eggestein.
Ja,
das Next ist... The chair.
2026, ja, 6 würde tatsächlich etwas schwierig werden.
Ich habe mich gerade gefragt, um auf Carlo Bucalpa zurückzukommen, ob er jetzt ein Gewinner des Wechsels ist oder vielleicht ein bisschen vorher der Verlierer des Erfolgs war in der zweiten Liga. Dass ich finde, was immer, wenn er kam in der zweiten Liga, hat er auch Akzente gesetzt oder fast immer. Und ja, dass er aber vielleicht das Problem hatte, dass der Kader, der gespielt hat und der ja relativ wenig Wechsel in der Startelf hatte in der Regel, einfach funktioniert hat. Und dass es deswegen keine Notwendigkeit gab, ihn reinzubringen. Und von daher hat er jetzt vielleicht das Glück gehabt, reinzurücken, um im richtigen Moment zu überzeugen und jetzt vielleicht das zeigen zu können, was er, glaube ich, auch in der zweiten Liga schon hätte einbringen können.
Das ist in der Tat eine gute These, die ich vielleicht sogar mitgehen würde. Das stimmt. Vergangenes Jahr gab es ja eigentlich, wenn es Wechsel in der Startelf gab, dann nur, weil Eric Smith mal wieder verletzt war. Mhm. Und ansonsten bestand die Möglichkeit nie. Also wer von den größeren Transfers der Vergangenheit auch jetzt immer noch gar keine Chance erhält, ist natürlich David Nemeth, wo wir vorhin beim Thema Fehleinkäufe waren, der für 1,3 Millionen geholt wurde von Mainz auch passenderweise und am Anfang unter Timo Schulz noch gespielt hat, neben Jakob Medic, das zusammen auch gut gemacht hat und dann diese blöde Verletzung bekommen hatte, die Schambeinentzündung, und die hat ihm eigentlich die komplette Zeit auf St. Pauli ruiniert, weil danach gab es eine eingespielte Verteidigung, die auch fehlerfrei weitgehend agiert hat und er kommt da nicht mehr ran. Also der erste Wechsel, wenn es überhaupt einen gibt, ist ja immer noch Adam Dzhigala, weil er auch Außenverteidiger spielen kann. David Nemeth leider momentan ohne Aussichten.
Ja, ist bitter. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Wert möglicherweise seine Zeit kommt. Gerade weil in der Vorbereitung da ja auch auf der Position einige Verletzte gab. Ich war im Trainingslager dabei am Wilden Kaiser. Da hat er auch eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht am Ende so ein bisschen Schnelligkeitsvorteile oder vielleicht die Vorteile des jüngeren Alters gegenüber Carver Metz in der ersten Liga haben würde. Lag ich aber falsch, muss ich sagen. Also Alex Blessin sieht ihn natürlich mit Abstand am häufigsten und der wird seine Gründe haben. Also für, ja... Ich hätte es auch gedacht, dass er jetzt die Anteile kriegt, aber lag ich falsch.
Ist schade drum, weil er ein super netter Kerl ist, womit wir eigentlich einen Übergang geschafft haben zu Alex Blessin, den ich bislang auch als sehr sympathisch wahrgenommen habe. Sehr offen, transparent, was ich grundsätzlich immer gut finde. Es gibt ja wirklich Trainer, die da nur ihre Plattitüden raushauen und relativ flach sind in der Analyse. Und bei ihm kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, dass das komplett anders ist, dass es auch ein kluger Mensch ist, ein sehr sympathischer Kerl ist und der in der Bundesliga noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt ist. Lange Zeit im Nachwuchs gearbeitet, dann über Belgien, Italien, wo du ihn vielleicht schon etwas besser herkennst, Thomas, als Kenner des italienischen Fußballs, und dann wieder zurück nach Belgien, wo er bei Union Saint-Gilles sehr gut war. Wie schätzt ihr ihn bislang ein? Also ich würde schon sagen, er ist kein Dogmatiker. Es wurde mir so ein bisschen angekreidet hier, er will nur sein System spielen. So habe ich das nicht wahrgenommen, wie wir am Anfang auch schon besprochen haben. Aber wie seht ihr ihn bislang?
Ja, ist eigentlich ganz lustig, wo du Italien ansprichst. Also da habe ich ihn tatsächlich auch hin und wieder mal gesehen, weil ich mir den Kram halt gerne angucke. so ein bisschen hat mich das an so typische Debatten erinnert, jetzt hier bei St. Pauli am Anfang, wie man sie mit Blick auf italienische Trainer tatsächlich häufiger führt, ne? Also, dass man so ein bisschen das Anarchische, die Spielfreude wirklich sehr, sehr nach und nach erst in so eine Mannschaft integriert und tatsächlich auch so ein gewisses Festhalten an einem System, mit dem man sich vorgestellt hat, in die Saison zu gehen, ist da auch immer wieder zu beobachten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Xander Blessin davor gehandhabt hat, ob ihn die Zeit in Italien dahingehend vielleicht jetzt auch so ein bisschen geprägt hat, dass er so verfahren ist zu Saisonbeginn mit St. Pauli. Aber ja, das sind so Muster, die kommen mir zumindest ziemlich bekannt vor. Und wie gesagt, es spricht auch für ihn, dass er jetzt irgendwie dem Rechnung getragen hat, dass es halt anders einfach auch besser funktioniert hat.
Sebastian ist ohne weiteren Kommentar aus Thomas hat also die perfekte Analyse gegeben.
Ja, ich finde schon, dass das ja auch schwierig ist für ihn, ne? Ich meine, du kommst da in eine neue Mannschaft, die eine überragende letzte Saison abgeliefert hat, die aufgestiegen ist. Du übernimmst das Ruder von einem, der so in dieser Zeit hatte, vielleicht eines der größten deutschen Trainer verbindet zu sein, der dann nach England weggelobt wird. Du bist in einer Liga, wo du auch dich selber beweisen musst. Du stehst einem riesigen Staff vor mit vielen Trainern, Physiotherapeuten und natürlich Spielern. Und du bist der, der das Sagen hat und der das Ganze zu verantworten hat. Und dann musst du natürlich kommen und mit einer Idee kommen, bei der du selber natürlich glaubst, dass die funktioniert, aber bei der du natürlich nicht sicher bist, ob sie funktioniert. Und die natürlich auch von ganz, ganz vielen Variablen abhängig ist. Und wenn du dich dann da hinstellst als der Neue und bei einer eingespielten Truppe kommst und sagst, ja, wir gucken mal und vielleicht machen wir es so, vielleicht machen wir es so und wir machen mal dies und naja, vielleicht, was meint ihr denn? Also ich glaube, dass du da schon dich auch hinstellen musst und erstmal offensiv deine Geschichte vertreten musst, weil sonst ist es, glaube ich, ein bisschen Trainer auch wie ein Lehrer.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In der
Schule, ne? wenn die Schüler mitkriegen, dass du den immer wieder belabern kannst, dann ist vielleicht auch nicht so einfach. Und ich glaube schon, dass du dann einen schwierigen Mittelweg finden musst zwischen, ich höre mir das an, was die sagen, ich höre mir Meinungen an und ich gehe trotzdem den Weg, den ich gehe, denn am Ende bin ich der, der den Kopf dafür hinhalten muss. Dann, wenn es schlecht aussieht, ist er der Erste, der gehen muss und nicht ein Spieler. Und von daher glaube ich, dass das auch nicht ganz einfach ist und dass er da bislang aber, wie Thomas sagt, ein intelligenter Typ ist und einen guten Weg findet zwischen seiner Philosophie und gleichzeitig aber auch nicht ganz starr daran kleben und die anpacken zu können. Ohne dass das irgendwie in den Gesichtsverlust geht. Das finde ich, macht er gut.
Ja, das ist tatsächlich eben der wichtigste Punkt, den du gerade genannt hast. Also am Ende des Tages nach St. Pauli zu kommen, nach der Saison mit dem Erbe, auch wenn es ein sehr junger Trainer war, ne, aber das ist einfach eine hochkomplexe Situation, die er, finde ich, aber auch kommunikativ sehr, sehr gut bislang gelöst hat, ohne dass er jetzt, wie du schon sagtest, sehr dogmatisch irgendwie seinen Fußball für den einzig Wahren erklärt hat, ist er trotzdem reingegangen mit einem gewissen Selbstbewusstsein, auch mit einem Glauben an die eigenen Fähigkeiten, hat gesagt, okay, ich bin nicht Fabian, ich glaube, das ist ja sogar ein Zitat gewesen, und ich probiere hier, dennoch hier meinen eigenen Ansatz reinzubringen und den Fußball auch entsprechend für die erste Liga einzuschärfen, so, der dann natürlich eben auch notwendige Veränderungen mit sich bringt, wie man sie jetzt zum Beispiel in Freiburg gesehen hat, also ob man mit Fabian Hürzeler, weiß gar nicht mehr die genaue Ballbesitzquote, knapp über 30%, ist er wahrscheinlich trotzdem auch nicht vorstellbar gewesen. Und dass er jetzt diesen Ansatz mehr und mehr wählt und ja, intensiver auch einschärfen will. Das ist, glaube ich, auch, ja, er ist ein neuer Trainer, er hat seinen Weg und dem muss man dann auch letztendlich auch als Spieler Folge leisten. Und das ist wahrscheinlich auch, ja, irgendwie schwierig, wenn du halt natürlich vom Erfolg des Aufstiegsfußballs überzeugt bist, dass du da auch irgendwie dich gedanklich da ein bisschen freier machen musst und dass das vielleicht auch ein bisschen Zeit gekostet hat. Dass es jetzt nicht vielleicht vom ersten Vorbereitungstag total in den Spielern verfestigt war sozusagen, dass die sagen, okay, wir wollen hier etwas Neues probieren. So, das ist, da gibt's ja am ersten Trainingstag nicht unbedingt die Argumente dafür. Im Laufe einer Saison kann sich das aber mehr und mehr eben einstellen.
Kleiner Fun-Fact, im Trainingslager am letzten Tag, nach dem Lyon-Spiel, mussten die Neuen ja alle, wie das St. Pauli-Sitte ist, singen vor der Mannschaft. Und Alex Biesin hat auch gesungen und er hat I Want It That Way von den Backstreet Boys gesungen. Kann man jetzt natürlich in den Titel viel rein interpretieren.
Das ist thematisch echt gut. Schönes Bild auf jeden Fall. Naja, er hat es ja auch, muss man sagen, maximal schwierige Ausgangsposition. Also er kommt in eine super erfolgreiche Mannschaft mit überraschenden Trainerwechsel. Er ist mit Harte der beste Spieler weg. Es zieht sich ein bisschen hin, bis die Neuzugänge kommen. Also alles ein bisschen gedämpft dann, trotz
einer gewissen... Viele Stammkräfte verletzt, muss man ja
genau
sagen. Ganz, ganz viele Ausfälle.
Genau, alles ein bisschen gedämpft, trotz einer Euphorie, dass man gerade aufgestiegen ist. Und das Training unter Fabian Hürzeler war natürlich... Da war Pfiff drin, also das hat Spaß gemacht. Die Stimmung im Team war super. Oder noch schwieriger ist, glaube ich, sogar für den neuen Torwarttrainer. Meine, der folgt auf Marco Knob, der wahrscheinlich das coolste Torwarttraining gemacht hat, was man sich irgendwo nur vorstellen kann. Also, wenn ich beim Training zugeschaut habe, könnte ich die kompletten 2 Stunden Marco Knob zuschauen. So, und dann muss man natürlich dementsprechend erstmal reinkommen, auch von außen betrachtet. Also Fabian Hürzeler war ja auch für die Medien ein super dankbarer Typ. Also ich habe es geliebt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat einen tollen Fußball spielen lassen. Er war super eloquent. Und vielleicht ist es dann wirklich so simpel, wie du es vorhin gesagt hast, Sebastian. Sie haben 3 Tore geschossen. Freiburg hat 0 geschossen. Vielleicht braucht es einfach nur einmal den Sieg, um die Bestätigung zu haben, okay, das funktioniert. Und was der Typ da uns sagt und was wir jetzt über die vergangenen Wochen und jetzt schon Monate eingeübt haben, was wir jetzt immer tiefer reinkriegen, das funktioniert ja wirklich auch ganz praktisch und nicht nur in der Theorie und nicht nur im Training. Und manchmal ist es, glaube ich, wirklich so primitiv, dass es dieses eine Erfolgserlebnis braucht, um dann auch den Haken dran zu setzen, yo, das passt und jetzt können wir von hier an vorangehen.
Und das Erfolgserlebnis ist ja mit Abstrichen auch schon gegen Leipzig, muss man sagen. Also das genau. war ja.
Das hätten sie ja gewinnen müssen, das Spiel. Also wäre absolut verdient gewesen.
Genau.
Ich finde es witzig, dass du das sagst mit der Zusammenarbeit mit Fabian Hürzeler, weil ich finde beide Trainer sehr eloquent, sehr intelligent.
Ja, auf jeden Fall, das wollte ich Alex Blessin nicht absprechen.
Nee, ich finde aber sogar andersrum, dass Alex Blessin einer ist, der noch ein bisschen mehr Preis gibt. Also der Fabian ist ja ein Typ, der sehr, sehr auf seiner Fußballwelt oder in dieser Fußballwelt lebt und wirklich dazu 100% drinsteckt. Und der, wenn er 2 Wochen Urlaub hat, im Winter nach England fährt und sich Fußballspiele anguckt. So, weil der einfach da komplett, wie hat er sich selbst mal bezeichnet, als Besessenen. So, und ich habe das Gefühl bei Alex Blessin, dass der einfach noch mehr Themen hat in seinem Leben und auch keine Scheu hat, Leute daran teilhaben zu lassen. Also, um wieder den Bogen zu den Fragen in der Pressekonferenz zu schlagen, wenn man ihn da mal was fragt, so als ich ihn gefragt habe, als Erik Smith Vater geworden ist, wie das für ihn war, wie das verändert hat, dann erzählt er halt solche Sachen. Ne? Und es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, hier, da erzähl ich nichts zu, ich bin hier Fußballtrainer und fertig. Und ich finde, dass das mit Alex Blessin einfach sehr, sehr angenehm ist, dass er da offen ist und viel erzählt, ne? Und auch sehr uneitel teilweise in Geschichten, wie zum Beispiel bei seinem ersten Bundesligaspiel, wie er da auch diesen Druck nicht ganz standgehalten hat und seinen Vater mit der S-Bahn in die falsche Richtung gefahren ist. Ne? So, das finde ich tatsächlich sehr, sehr menschlich und das macht ihn, finde ich, sehr nahbar in seiner Art.
Ja, das ist das, was ich am Anfang ja gesagt habe. Ich finde, er ist total offener, transparenter, sympathischer Typ. Man merkt ihm die zusätzliche Lebenserfahrung an, auch so, er hat 3 Töchter jetzt schon, hat eine Frau, muss das irgendwie auch ein bisschen arrangieren, dass die Familie noch in Stuttgart lebt, dass er da auch den Kontakt hält, regelmäßig hinkommen kann. Und also das würde ich ihm auf gar keinen, also nicht falsch verstehen, würde ich ihm gar nicht absprechen, sondern ich habe eher gemeint, dass so mit Fabian war es eben auch eine eingespielte Sache über 1,5 Jahre, dass das so gut funktioniert hat. Und jetzt kommt ein neuer rein, der sich super geöffnet hat und mega sympathisch ist. Und trotzdem ist es eben erstmal eine Umgewöhnung, woran man sich erstmal wieder gewöhnen muss. Ich glaube, für die Mannschaft ist es wahrscheinlich noch auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau, das Ganze dann, ne?
Ja.
Das heißt, wenn du aber meinst, man kann ihm gute Fragen stellen, kannst du ihm auch die Karnevalsfrage dann stellen, ne?
Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Aber du hast sie aber nicht so richtig beantwortet.
Ja, ich habe sie ja in der Zukunft beantwortet. Ich werde so.
Du hast dich noch nie verkleidet.
Doch, als Kind, aber das waren dann eben so die Klassiker. Da war jetzt nichts Spektakuläres dabei, kein AC Mailand-Trikot. Übrigens hast du sie auch noch nicht beantwortet, fällt mir auf.
Irgendwie wurde sie auch noch nicht gestellt.
Ach so, dann stelle ich sie dir jetzt.
Als ich studiert habe in Köln, mich mal als der Crocodile Hunter verkleidet.
Oh.
Den du vielleicht noch kennst, der da tragisch gestorben ist. War relativ einfach mit so einer kurzen Hose, so einem Hemd und so einem Australia Zoo und einer Gummischlange, mit welchem ich immer rumgerannt bin und gerufen habe, look at this beautiful one. Und Karneval ist im Februar, ne? Also mit kurzer Hose, kurzem Shirt. Und das hat mir auch eine Woche Erkältung eingebracht. Aber
ja, wir haben den Vorteil, dass wir in Hamburg über Fußballmannschaften berichten und nicht in Köln, wo es ja auch dann dieses Karnevalstraining gibt. Und dann müssen wir uns dementsprechend nicht verkleinern. Vielleicht macht Steffen Baumgart das ja noch so als Reminiszenz. Thomas, da kannst du dich denn drauf freuen?
Ja, unbedingt. eher Vertreter des Oktoberfests, muss ich sagen.
Stimmt, das ist auch gut dokumentiert. Ich kann jetzt aus einen offiziellen Grund angeben, warum wir langsam zum Ende kommen müssen, und einen inoffiziellen, aber wir sind ja hier immer transparent. Wenn wir das von Fußballtrainern fordern, dann müssen wir das natürlich auch selber erbringen. Offizieller Grund ist, es ist jetzt 10.53 Uhr, um 11 Uhr fängt das St. Pauli-Training an. Sebastian, du bist vielleicht auch vor Ort.
Ich bin auf jeden Fall da, allerdings
sehr gut.
Jetzt ein paar Minuten zu spät.
Genau, wir müssen natürlich los. Inoffizieller Grund ist, ich habe hier die ganze Zeit mich volllaufen lassen mit Wasser, wie ihr seht. Also ich muss dringend auf Toilette, aber will euch auch nicht ohne Abschlussfrage rauslassen. Die kommt, schöne Grüße an der Stelle, vom Kollegen Maximilian Bronner und lautet Tipp der Endplatzierung, Fragezeichen.
15.
16. Und zwar aus dem vorhin genannten Grund, ich glaube, man ist doch noch irgendwie ein bisschen stärker besetzt als Kiel, obwohl Kiel auch einen sehr hervorragenden Trainer hat, aber der, glaube ich, auch an seine Grenzen stoßen wird mit dem Spielermaterial. Ich habe das böse Wort jetzt ausgesprochen.
Das VfL Bochum
und den VfL Bochum, glaube ich, kann man auch hinter sich lassen.
Ich sage, Kiel steigt ab, Bochum steigt ab und ich würde jetzt mich rausretten, soll sagen 15,5, weil irgend so ein anderes Team hast du ja immer noch, was dahinter landet.
Ja, die Republik hofft auf die TSG 1899 Hoffenheim.
Boah, ich glaube, die wechseln erstmal einen Trainer und dann kann das wieder nach vorne gehen.
Die Frage ist, sag aber, dass zu spät merkt, dass es abstiegsgefährdet ist.
Genau. Ich sage 15 plus, weil ich bin ja auch durchaus ein Freund der Zahlen.
Heißt nach unten oder nach oben?
Nach oben, also mindestens 15. Es gibt ja Statistiken, die ganz gute Indikatoren sind, wie gut eine Mannschaft zukünftig abschneidet. Und ich kann mal parallel jetzt öffnen die Expected Points in der Bundesliga. Da gibt es nämlich auch eine schöne Statistik. Die Expected Points sind tatsächlich ein guter Indikator, wie stark eine Mannschaft eigentlich ist. Und da ist St. Pauli 18., 16., 15., 14., 13. momentan. Also sie hätten schon 2,1 Punkte mehr holen müssen. Und deshalb sage ich, die sind etwas besser als...
Wo ist Hoffenheim?
Hoffenheim ist vorletzter. Hoffenheim ist leichter Underperformer zwar. Sie hätten 0,68 Punkte mehr holen können, aber sind 16. Schlechteste Mannschaft VfL Bochum und 16. Holstein Kiel.
Übrigens krasser Underperformer, Overperformer bislang ist RB Leipzig, die wesentlich besser punkten, als sie sich Chancen erarbeiten und Chancen kassieren.
Du bist kurz davor, den Titel des Ehren-Tim zu kriegen, wenn du hier
mit. Ja, genau. Aber den kann man nicht toppen. Also der hätte das noch viel intensiver analysiert und interpretiert. Und ich sehe einfach nur ganz platt die Punkte und versuche daraus alberne Schlussfolgerungen zu ziehen. Komme aber zum Endergebnis. St. Pauli steigt knapp nicht ab. Aber schön wäre natürlich auch so eine Relegation gegen den HSV, oder?
Du siehst die Punkte. Das will ich nicht. Das will, also. Also das will ich aus Berufsgründen nicht und das will ich auch für die Stadt Hamburg nicht haben.
Nee, will ich ehrlicher, also weiß ich, es hätte schon was, so irgendwie wie diese legendären Werder-Wochen, ne, vom HSV, von denen ja immer noch heutzutage jeder redet, wann immer es irgendeinen Bremen-Bezug gibt oder wann immer die Zeit wieder kommt, das Frühjahr, und der HSV wieder irgendwie Schwierigkeiten bekommt, dann versucht man ja immer wieder den Rückschluss zu ziehen, ja, irgendwie wäre damals in den Werder-Wochen alles anders verlaufen, dann wäre der HSV jetzt nicht immer noch in der zweiten Liga oder gar nie erst dahin gekommen. Aber ich glaube, diese Rückschlüsse brauchen wir hier im Millern-Talk nicht zu ziehen.
Also ich war extrem froh, dass St. Pauli den Aufstieg nicht im Volksparkstadion klar gemacht hat. Und ich finde, dass bei allen Fehlern, die der HSV auch in den letzten Jahren gemacht hat, was für die Fans, ich habe da ganz viele in meinem persönlichen Umfeld auch, dass die diese maximale Demütigung da keiner verdient hat. Und wenn wir auf so ein Relegationsspiel gucken, dann wird ein Fanlager die maximale Demütigung erleiden. Und das wünsche ich tatsächlich keinen. Also dann, eine Relegation ist immer scheiße für den, der sie verliert. Aber das dann noch zusätzlich so dermaßen emotional aufgeladen, glaube ich. Also da kann ich nicht drauf verzichten.
Ich glaube, beim Emotionalen hast du recht. Gedemütigt werden kann, glaube ich, trotzdem nur der HSV. Also selbst trotz der Tatsache, dass St. Pauli jetzt zum allerersten Mal eine Liga höher spielt, am Ende des Tages, die Demütigung bei so einer Relegation, die viele eindeutig auf den HSV, und ich habe es gerade schon nochmal angedeutet, also ohne dass man jetzt zu sehr einsteigen müsste, aber die realen Kräfteverhältnisse sind ja immer noch trotz an unterschiedlicher Liga-Zugehörigkeit so verteilt. Ist so.
Jetzt muss ich den Toilettengang doch nochmal verschieben, weil ich das einen ganz guten Punkt fand, die Demütigung. Nachdem St. Pauli aufgestiegen ist, hat der Oke Göttlich, der Präsident, in einem der ersten Interviews so einen kleinen Querschläger in Richtung HSV ausgeteilt. Einige fanden es witzig, einige fanden es unnötig, wie auch immer, will ich gar nicht bewerten. Aber jetzt St. Pauli, Bundesliga, größere Bühne, um sich auch zu präsentieren, die Werte zu präsentieren, den Verein zu präsentieren. Nehmt ihr das auch entsprechend wahr, dass sie die nutzen, und wie nehmt ihr das Ganze wahr?
Ich gehe kurz einen Schritt zurück. Ich fand es damals ein bisschen drüber. Ich finde, dass es dazu gehört, im Sport nicht nur ein fairer Verlierer zu sein, sondern auch ein fairer Gewinner. Und ehrlich gesagt, hatte ich zwischendurch bei einigen ein bisschen den Eindruck, dass dieses dem HSV ein Reindrücken höher gehängt wird als das Feiern des eigenen sportlichen Erfolgs. Das fand ich ein bisschen schade, ein bisschen unnötig.
Was war deine Frage? Ich habe da die Gegenposition tatsächlich. Also ich fand das nicht so schlimm. Kann man irgendwie in dem Moment der Euphorie, finde ich, auch einfach mal irgendwie so in die Welt raunen, und dann hat er sich auch entschuldigt und dann ist auch alles gut. Und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, so eine Rivalität ist halt, die wird auch durch solche kleinen Sticheleien irgendwie fortgelebt, und der HSV hat sich so eine kleine Stichelei über die vergangenen Jahre wirklich auch mit allem, was in diesem Verein so steckt, erarbeitet. Also
das sagt der HSV-Stichel-Experte, ne?
Ja.
Wie meine eigentliche Frage, wie nehmt ihr sie wahr? Nutzen sie die Bühne Bundesliga? Wie nutzen sie die? Ist es auch drüber? Ist es völlig in Ordnung?
Mir fällt ehrlich gesagt jetzt kein großer Unterschied auf. Also diese ganze Genossenschaftsgeschichte ist natürlich im Moment was man da sehr gut ausrollen kann und sehr gut da seine Werbepositionen auch nach außen verkaufen kann. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass bei den klassischen St. Pauli-Themen, gesellschaftlichen Themen rund um den Fußball jetzt eine Schippe draufgelegt hatten. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen.
Dass sie eine Schippe drauflegen, würde ich auch nicht sagen. Mir fällt nur auf, dass es doch jetzt schon eine breitere Bühne findet. Man merkt es, es gibt häufigere Publikationen davon. Thomas Ehr in der Süddeutschen berichtet häufiger mal über FC St. Pauli, aber auch andere überregionale Medien nehmen das jetzt ein bisschen größer auf. Also ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo Sport lese, fällt mir plötzlich viel häufiger FC St. Pauli ins Auge mit eben auch gesellschaftspolitischen, sozialen Themen, wie auch immer.
Ja, also klar, wir berichten jetzt auch mehr über Holstein Kiel, wo sie in der ersten Liga sind. Das ist irgendwie ja die natürliche Rangordnung irgendwie, die sich dann daraus ergibt. Ist so viel gesellschaftspolitisch, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen. Also dann gab es ja diese linkskursive Schrift mit Haltung. Ja, kann jeder für sich selbst bewerten, wie er das findet. Und wenn man das irgendwie dann auch noch in Auftrag gibt, die Entwicklung einer solchen linkskursiven Schrift, wie gesagt, kann jeder selber bewerten. Aber dass man bei der Genossenschaft jetzt auch nicht nur redet, wie es ja dem FC St. Pauli mitunter vorgeworfen wird, sondern in die Umsetzung kommt, ist ja tatsächlich auch etwas, was Resonanz gefunden hat. Und das finde ich auch völlig zu Recht, weil es ja ein interessanter Ansatz ist. Wohin er führt, werden wir sehen.
Ja, und ich glaube, dieses Verkaufen der St. Pauli jetzt ist ja dann vor allem auch ein Mediending. Und das wird jetzt vor allem von den Medien aufgegriffen, die vielleicht in der Vergangenheit weniger über den FC St. Pauli berichtet haben. Also wenn wir jetzt in einem Hamburg-Journal, wo wir schon immer über den FC St. Pauli berichten, jetzt anfangen, den Zuschauern zu erklären, dass das ein linker Club ist, der gendert und Frauenrechte hochhält, dann sagen die zu uns, sag mal, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Ne? Und das ist aber natürlich in vielen anderen Medien, in ausländischen Medien, ist St. Pauli, wird das jetzt erstmal ausgerollt. Nach 13 Jahren mal wieder.
So ist es. Wir wollen uns ja auch nicht vorwerfen lassen, dass wir damit jetzt aufhören. Dementsprechend müssen wir beide jetzt zum Training. Thomas darf zurück an die Analyse der Serie A gehen oder in Richtung Oktoberfest aufbrechen.
Komme ich gerade her.
Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Er hat so ein Filter aufgelegt. Nein, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns am Sonntag im Stadion sehen gegen Mainz 05. Bin gespannt, was bei rumkommt und bedanke mich sehr herzlich für eure Zeit. Mir hat es Spaß gemacht, fand es sehr unterhaltsam. Wie erhofft, Thomas hat ja schon gesagt, er wollte sich um den Entertainment-Part kümmern. Du hast aber geliefert, Sebastian.
Na dann. Nein. Vielen Dank für die Einladung und bis gleich an der Kornau.
Genau, bis gleich. Thomas, bis Freitag und der Rest bis nächste Woche beim Millern Talk. Bis dann, ciao, ciao.
Okay, ciao. Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.